Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe den Gottesdienst und die Predigt überschrieben, liebe Schwestern und Brüder, mit ein neues Zuhause für Israel und die Völker. Und das hört sich erstmal ganz schön langweilig an, ne? Irgendwie so, boah, was könnte das denn mit uns zu tun haben, außer dass wir auch irgendwie ein Volk sind oder so. Und ich möchte dennoch heute zwei Schritte gehen durch die Predigt, und zwar zum einen tatsächlich etwas, ich sag mal, Heilsgeschichtliches, auch Theologisches und in gewisser Weise auch Weltpolitisches mal zu sagen. Und das Zweite ist dann noch einmal eine Einladung zu einem persönlichen nach Hause kommen. Das sind die zwei Teile. Und der erste Schritt ist überschrieben mit "Die Mauer ist weg". Ja, das kennen wir ein bisschen von uns in Deutschland. 1989 ist eine Mauer gefallen, aber es geht gleich noch um etwas anderes. Der Hintergrund des Predigttextes, den wir gehört haben, ist, dass es bis zum Kommen Jesu eine strikte Trennung, auch von Gott gewollt, zwischen Israel und den Völkern gab. Paulus beschreibt das in dem Bild des Zaunes. Ich habe hier mal auf dieser schönen grün-blauen Erde Israel geschrieben und durch einen Strich wirklich getrennt Israel und die Völker. Nun ist es so, dass Gott, wenn man sich die schöne blaugrüne Erde vor Augen hält, so einen kleinen Punkt gewählt hat, wo er sagt, da erwähle ich mir ein Volk und gebe ihnen auch einen Ort zum Leben. Also eigentlich müsste man hier so einen kleinen Fleck hinmachen, ne? Also das stimmt von der Aufteilung, Proportion nicht. Aber geistlich gesehen ist es so, dass Israel eine besondere Bedeutung hat, dieses Volk Israel. Das ist schon alleine, wenn man das sagt, für manche sehr komisch und anstößig. Warum erwählt sich Gott ein Volk? Und einer der Gründe ist, dass er etwas mit dieser Welt zu tun haben will, und zwar auch mit der Geschichte und auch mit Menschen an einem bestimmten Ort. Er geht mit denen durch die Zeiten. Und dafür möchte er sich in besonderer Weise offenbaren, tatsächlich in einem Volk. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, wenn wir diese Erwählungsgeschichte ablehnen, dann lehnen wir auch ein Stück weit Gottes, nicht nur ein Stück weit, lehnen wir Gottes Willen ab. Also, Gott hat dieses Volk gewählt, ich deute das nur an, die meisten von euch kennen das. Es begann in Abraham, haben wir gerade schon gehört, zu Beginn der Pilgerfahrt, da begann sozusagen die Pilgerfahrt des Volkes Israel durch die Geschichte. Und Abraham zog aus einem Land und dann hat er sich dieses Volk erwählt und dann Isaak und Jakob und so weiter, die 12 Stämme Israels. Er hat am Berg Sinai durch Mose übermittelt die Gebote, die uns bekannt sind als die 10 Gebote, die ethischen Leitlinien, wie er möchte, dass Menschen untereinander umgehen und vor allen Dingen in seinem Volk die Menschen miteinander umgehen. Das wurde dann später zur Grundlage unseres ganzen Systems, Rechtssystems und Miteinanders in der westlichen Welt. Aber er offenbarte auch, wie er angebetet werden will. Die weitaus größeren Kapitel von Exodus 20, also 2. Mose 20 bis ins 4. Buch Mose hinein, beschäftigen sich nur mit der Art und Weise der Anbetung. Das ist alles bis ins Detail geregelt. Er hat gesagt, wenn ihr noch ein kleines Klitzekleid da anders macht, anders das Haus baut, anders da die Priester nicht das ordentlich machen und so, dann ist nicht gut. Und so hat er offenbart, wie er angebetet werden will. Und immer wieder wich dieses Volk von seinem Willen ab und deswegen schickte er Propheten, die sie immer wieder zu ihm zurückgerufen sollten, in großer Geduld. Das kennen wir alles. Und nach Gottes Willen sollte es keine Vermischung geben, wohlgemerkt nach Gottes Willen, nicht weil die Israeliten sagten, sie wollen das nicht, nach Gottes Willen soll es keine Vermischung geben von Israel und den Völkern, weder leiblich durch Heirat, wenn das geschehen ist, gab es immer Gericht, noch in der Art und Weise der Anbetung. Die Völker durften nicht anbeten wie Israel. Das ist für einige vielleicht ein bisschen erstaunlich, aber es ist so gewesen. Und wie streng das gehalten wurde, wird deutlich an einer Inschrift des Jerusalemer Tempels zur Zeit Jesu, die noch heute in den archäologischen Museen sinnigerweise in Jerusalem und in Istanbul zu finden ist. Da ist diese Inschrift zu finden, in dem Tempel zur Zeit Jesu. Und auf dieser Inschrift werden Römer, Griechen und andere Nichtjuden unter Androhung der Todesstrafe davor gewarnt, die inneren Höfe des Tempels zu betreten. Wörtlich heißt es dort auf dieser Inschrift: Kein Fremder darf eintreten, dürft also nicht hereinkommen in unsere Kirche. Kein Fremder darf eintreten in das um das Heiligtum gehende Gitter, Zaun, Mauer und Gehege. Wer dabei ergriffen wird, wird sich selbst die Folge zuschreiben müssen, den Tod. Und wir müssen uns immer vor Augen halten, das war Gottes Wille, dass es diese Grenze gab. Wir dürfen, wenn man dazu hört, dann denkt man immer sofort, ja, die Völker, die kommen alle in die Hölle, ne? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, auch noch nicht mal, dass die Völker weniger geliebt sind, sondern das wird auch schon alleine deutlich, dass es einen Vorhof der Heiden gab, das kennt ihr vielleicht, es gab einen Vorhof der Heiden, aber die durften nur in den Vorhof, weiter durften die nicht. Das heißt, es gab einen Plan, der, in dem sich Gott aber später noch in besonderer Weise den Völkern offenbaren wollte. Und das ist mit der Person des Messias verbunden. Wenn der Messias kommt, sich seinem Volk offenbart, dann soll dieses Volk einen Auftrag bekommen für alle Völker. Aber bis dahin offenbart sich Gott hier in Form der Anbetung nur diesem Volk. Deswegen sagt Paulus, ihr wart die Fremden. Damit meint er uns. Und wir sind die Nahen, weil er Jude war. Aber nun ist es so gekommen, dass Gott durch den Messias, den er gesandt hat, Jesus, ist etwas passiert. Gott sandte seinen Sohn, den Messias. Die Tragik war, da will ich heute nicht weiter drauf eingehen, dass, wie es im Johannesevangelium heißt, er kam in sein Eigentum, sein Volk, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nur ganz wenige. Und nun kam Jesus und das Kreuz wurde aufgerichtet und Paulus sagt, durch dieses Kreuz wurde etwas Neues geschaffen. Und dieses Neue, diese neue Möglichkeit, das ist der Zugang in der Kirche zu Gott. In dem Text heißt es, Christus kam und verkündete den Seinen und euch, den Fernen aus den Völkern, und uns, den Nahen, den Shalom, den Frieden, den Gott gemacht hat, indem er die Schuld wegnimmt. Durch ihn haben wir beide, ich mache mal hier so eine Türklinke hin, haben wir beide aus den Völkern und aus Israel die Möglichkeit zu gehen bis in ein neues Zuhause an seinem Tisch. Und da gibt es keinen Unterschied mehr. Wir sind eins in ihm. Und wir werden aus beiden gerufen. aus den Völkern und aus Israel. Also man ist das nicht mehr von Natur aus. Also durch eine gebleibliche Geburt, wie das noch bei Israel war. Sondern man wird Ekklesia, das sind die Gerufenen. Und wer sich rufen lässt, geht dann durch die Tür und geht dann rein. Und dort entsteht ein neues Zuhause durch das Kreuz, ein neues Zuhause in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Und da darf man jetzt hin. Kein Zaun mehr. Der Zaun ist weg. Die Schuld ist getragen. Das ist das neue Zuhause in der Kirche. Zwei Hinweise noch dazu, die wichtig sind. Das eine ist, und das erste ist, die Erwählung dieses Volkes Israel ist dadurch nicht aufgehoben. Das denken manche, es gab auch eine theologische Lehre, die gesagt hat, die sagten dann, nach dem Kommen Jesu ist sozusagen Israel nicht anders als jedes andere Volk und das neue Israel ist jetzt hier und deswegen ist das, was da unten ist, egal. Das findet man an keiner Stelle des Neuen Testaments. Denn Gott ist mit seinem Plan noch nicht am Ende mit seinem Volk. Denn bisher haben ja nur ganz wenige aus dem Volk Israel Jesus erkannt. Man nennt sie die messianischen Juden bis zum heutigen Tag. Messianische Juden sind die Juden, die Jesus als ihren Messias anerkennen. Deswegen nennt man messianische Juden. Und die sind im Volk Israel verschwindend gering. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, 1, 2 höchstens. Also ich kenne keine Zahlen, aber sie sind verschwindend gering. Und auch durch die 2 Jahrtausende hindurch sind das nur immer ganz wenige gewesen. Man könnte sagen, der erste messianische Jude war Jesus. Man könnte aber auch sagen, Petrus war einer und Johannes und Paulus und so weiter. Und diese messianischen Juden werden noch in der, also Gott ist mit seinem Plan noch nicht so am Ende. Und es gibt die Verheißung, wenn Jesus wiederkommt, dass ihn die, die ihn durchbohrt haben, erkennen und anerkennen werden als Messias. Und dieses Volk Israel wird, wenn Jesus sein Friedensreich auf der Erde ausrichtet, aufrichtet, noch eine besondere Aufgabe bekommen. Aber das wäre ein Thema für sich. Lasst mich noch etwas sagen zu dieser Erwählung, die auch für manche, auch manchmal merke ich das selbst in den Gemeinden, auch unter den Frommen, das ist so befremdlich, dass die sagen, ja, diese Volk, ne, die machen doch auch und so, sind doch so komisch, was ist denn da so was Besonderes dran? Ne? Halten die sich für was Besonderes und so? Es gibt so eine Befremdlichkeit in Bezug auf diese Erwählung und in der Völkerwelt immer wieder aufploppend bestialischsten Hass gegen dieses Volk. Bis heute. Lasst mich dazu etwas sehr Einfaches, nicht Einfaches, etwas Grundsätzliches sagen. Die Menschen in Israel, auch vor Jesus und bis jetzt, sind wie du und ich elende Sünder. Und Sünder sind Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes leben. Erwählung heißt in der Bibel nie, der Erwählte ist gut. Das denken wir zum Beispiel, wenn Menschen sich einen Ehepartner erwählen, dann denken sie immer, der ist gut, ne? Weil sie sich natürlich in ihn verlieben, weil er gut ist, sieht schön aus, er hat einen tollen Charakter, passt zu mir oder so. Manchmal erfährt das so gewisse Brüche im Leben, da muss man gucken, wie man wieder zusammenkommt und so. Aber wir denken immer, da ist einer gut für mich. Das ist nie der Grund der Erwählung bei Gott. Es heißt sogar, du bist ein kleines, widerspenstiges, bösartiges Volk. Und in diesem sündigen Menschen will Gott zeigen, dass er gut ist. Es geht um seine Güte, nicht um die der Menschen. Und das gilt für Israel und das gilt im Übrigen auch für uns als seine Kirche. Auch wir sind nicht gut, sind durch und durch Sünder, deswegen ist unser Sündenbekenntnis zu Beginn eines Gottesdienstes nicht nur so ein totes Ritual, es ist bitter nötig. Denn Sünder müssen gereinigt werden durch das Blut Jesu und können dann erst in die Gegenwart Gottes kommen. Und doch möchte Gott sich offenbaren durch uns, die Kirche, durch Israel, an die Menschen, den Menschen, die ihn nicht kennen oder nicht mehr kennen. Und das bringt eine besondere Verantwortung auch mit sich für das Volk Israel und für die Kirche. Die Propheten im Alten Testament haben deswegen Israel immer gewarnt. Und übrigens, wenn einer durch eine besondere Taufhandlung Teil des Volkes werden sollte, wurde immer gesagt, überleg dir das gut. Die Propheten haben das Volk gewarnt und in den Briefen tun es Paulus mit der Kirche auch so. Denn wenn sie, Israel und wir, Gott durch den Dreck ziehen, wird das Gericht uns härter treffen als die Menschen, die nicht getauft sind aus den Völkern. Deswegen sollte man mit Taufe eigentlich auch vorsichtig sein. Die Verantwortung erhöht sich. Das ist das eine. Das andere ist, genauso gilt aber auch für Israel und für die Kirche, wie Jesus es einmal ausdrückte, wer euch hört, hört mich, wer euch hasst, hasst mich. Und ich teile die Meinung derjenigen, die sagen, dass sich hinter dem abgründigen Judenhass letztlich auch ein Hass gegen Gottes Willen und Erwählung verbirgt. Seitdem es dieses Volk gibt, ich habe nochmal nachgelesen, sogar noch vor Jesus in Alexandria und an anderen Orten, gab es regelrechte Judenpogrome, wie sie einmalig sind in der Völkergeschichte. Bis hin zum Industriellen, mit dem Ziel, ein Volk wirklich leiblich auszulöschen während der Nazizeit. Und wir haben es wieder erlebt am 7. Oktober, dieser abgründige Hass mit bestialischsten Taten. Also das geht ja jetzt wieder so ein bisschen in den Hintergrund. Was mit schwangeren Frauen gemacht wurde, will ich nicht nochmal wiederholen. Ein abgründiger dämonischer Hass. Warum? Ich vermute, dass letztlich auch der Feind Gottes in der unsichtbaren Welt ja alles hasst, was Gott tut und erwählt. Und so gibt es einen dämonischen Hass in der unsichtbaren Welt gegen das Volk Israel und auch gegen die Kirche. Und das ist so ein wenig auch der geistliche Hintergrund von diesen Geschichten, in denen wir heute stehen. Und ich glaube, dass deswegen auch der Konflikt im Heiligen Land innerweltlich unlösbar ist. Bis zur Wiederkunft Jesu unlösbar. Das bedeutet nicht, dass man die Hände in den Schoß legen soll. Wir sollen schon gucken, dass man möglichst wenig sich da massakriert. Aber es wird nicht zu lösen sein. Durch kein politisches System. Egal, was da an UN und weiß was ich wie Lösung angeboten wird. Es wird wieder aufploppen. Das auf dem Hintergrund der Erwählung. Und ein zweites kommt noch dazu. Es bedeutet auch, es gibt weder für die Völker noch für Israel einen Umweg um das Kreuz. Denn das gibt es auch, für alle bleibt es so, dass Jesus Christus für alle der einzige Weg, die einzige Wahrheit und der einzige Lebensbringer ist. Es gibt manche theologischen Ausrichtungen auch in unserer Kirche, sogar bis in die Verfassung der Evangelischen Kirche von Westfalen, die die Auffassung vertreten, dass es aufgrund der Erwählung des Volkes Israel, was ja bleibt und was auch gut ist, diese Wahrheit festzuhalten, es sozusagen einen Direktzugang zum Himmel gibt, ohne durch das Kreuz zu gehen. Ein Direktzugang. Und manche sagen, das Gleiche gibt es sogar auch für die Völker, einen Direktzugang ohne das Kreuz, ein Gott, viele Religionen. Und dann gibt es noch so ein paar Christen wie wir, die machen das mit über Jesus. Aber dann kann man so gehen und dann kann man so gehen und dann kann man so gehen und alle kommen sie irgendwann mal oben an. Ich spreche in keiner Weise denjenigen, die das vertreten, einen guten Willen ab. Es ist eine aus großer Menschenfreundlichkeit geborene Auffassung. Die lieben die Menschen. Es widerspricht nur komplett allem, was Jesus und die Apostel gelehrt haben. Ich zitiere nochmal aus unserem Predigttext: durch ihn haben wir beide, Völker und Israel, einen Zugang zum Vater. Einen Zugang, nicht nur Zugang, sondern einen Zugang zum Vater. Der Hintergrund dieser Auffassung, dass es durch Jesus gehen soll, das ist nicht irgendwie so eine kleinkarierte Theologenidee oder von Fundamentalisten oder besonders frommen Pietisten noch hochgehaltener Quatsch, sondern das ist die Erfahrung, die dahinter steckt, unter anderem die Erfahrung, es ist auch noch Gottes Wille, aber die Erfahrung, die dahinter steckt, ist, das Kennenlernen Jesu ist das Schönste, Herrlichste, Erfüllendste, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Jeder, der das mal erlebt hat, in seinem Herzen Jesus begegnet ist, befreit zu werden von Schuld, erfüllt zu werden mit seiner Liebe, der wird sagen, das ist das Schönste, was es gibt. Das ist der Hintergrund, warum es nur diesen einen Weg gibt. Weil Gott daran seine Erfüllung geknüpft hat. Und das, fragen Sie mal einen Juden, oder fragen Sie mal Juden, die Jesus kennengelernt haben, was sie davon halten, dass man ihre Mitschwestern und Mitbrüder aus ihrem Volk Jesus nicht verkündigen sollte, denn das wird sogar gefordert. Man soll den Israeliten gar nichts verkündigen von Jesus und sie nicht zur Umkehr aufrufen, zur Hinwendung zu ihm, weil sie ja schon erwählt sind. Dann sagen die, es ist für uns genauso unverständlich, wie wenn man jemandem nicht sagen würde, dass es einen Arzt oder ein Medikament gegen eine tödliche Krankheit gibt. Es ist etwas Schönes, ihn kennenzulernen. Man kann es ja lassen, aber es ist, man soll es auf jeden Fall eröffnen. Und fragen Sie einmal Muslime, die Jesus kennengelernt haben als Befreier und Freudengeber. Für sie ist es völlig unverständlich, wie man so etwas anderen vorenthalten kann. Diese ganze menschliche Auffassung, wie es alles, viele Religionen, ein Gott, viele Religionen und alle sind gleich, entstammt letztlich einem, ja, ist aus dem menschlichen Verstand geboren, aber nicht aus der Erfahrung der heilvollen Gegenwart Gottes. Ein neues Zuhause aus den Völkern, für die Völker und für Israel hier durchgehend zum Kreuz in der Gemeinschaft mit ihm. Schon jetzt und einmal, wenn Jesus wiederkommt, in großer Fülle. So ein bisschen Heilsgeschichtliches und jetzt noch ein persönlicher Impuls für dich und mich. Ich nenne es endlich zu Hause. Endlich zu Hause. Daran knüpfe ich an das an, was Matthias zu Beginn schon gesagt hat. Hier in der Gegenwart Gottes und in der Gemeinschaft mit Jesus und mit denen, die Jesus lieb haben, wird schon jetzt eine Sehnsucht gestillt, die in uns allen lebt. Der Wunsch nach einem Ort der Geborgenheit, nach Angenommensein, ist eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen. Meine Seele sucht Heimat, haben wir gerade gesungen. Wir alle brauchen, das hängt mit unserer Trinität zusammen, wir haben ja auch eine Trinität, ne? Leib, Seele und Geist, das hängt schon damit zusammen, wir brauchen einen Ort für unseren Leib. Ne? Wir brauchen ein irdisches Zuhause, ein Haus, wo wir sicher sind. Also überlegen Sie mal den Segen, Sie gehen abends ins Bett und wir alle können in der Regel davon ausgehen, da bricht jetzt keiner ein und da kommt keine Rakete auf unser Haus und weiß was ich was. Wie toll ist das? Wir brauchen, das ist existenziell. Wenn wir das nicht mehr sicher sind, dann wird unsere Seele panisch. Ich weiß noch, wie meine Seele sich erholen musste, weil bei uns wurde mal eingebrochen nachts. Und wir haben das mitgekriegt. Also ich war noch ein Junge und mein Vater ist zum Glück nicht runtergegangen. Und am nächsten Morgen war er unten ausgeraubt. Das war ein komisches Gefühl, dass man nicht mehr sicher ist. Und dann brauchen wir das für unsere Seele, dass wir Menschen brauchen, die uns annehmen, die für uns da sind und so weiter. Und Menschen, die das nicht erlebt haben, die knabbern dann ein ganzes Leben lang dran. Als Kinder vielleicht. Aber wir brauchen noch mehr, auch für unser tiefstes Innerstes, die Bibel nennt es Geist oder Herz, was wir tatsächlich innerweltlich nicht finden. Warum nicht? Warum finden wir das Tiefste nicht innerweltlich? Nun, mein Geist, mein innerster Mensch braucht mehr als ein Zuhause in dieser Welt, mehr als die beste Familie, mehr als die netteste Jugendgruppe, mehr als der heimlichste Freundeskreis. Wenn es gut geht, sind das alles Abbilder des Himmels. Aber ich bin auf etwas angelegt, was innerweltliche Heimat nicht geben kann. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Nichts Zeitliches kann das ewige Bedürfnis in mir sättigen. Nichts Zeitliches kann die ewige Sehnsucht erfüllen. Das ist eigentlich ganz einfach. Auch wenn wir das denken. Und manchmal merken wir das, wenn das Innerweltliche zerbricht, wenn die Eltern sich scheiden lassen, wenn eine Freundesgruppe zerbricht, wenn durch berufliche Veränderung meine irdische Heimat ich verlassen muss oder durch Flucht, wenn Ehepartner oder Kinder sterben. Wenn dann mein Geist nicht in Gott Heimat gefunden hat, hat die Seele solche Schmerzen, die sie als unstillbar erlebt. Ich sage es nochmal. Wenn mein Herz nicht in Gott gebunden ist, ist doch völlig klar, dann bin ich nach oben hin sozusagen abgeschnitten. Und dann erlebe ich innerweltlich etwas. Und wenn ich nur innerweltlich orientiert bin, dann ist das das Ende. Ist doch völlig klar. Aber es gibt eine ewige Möglichkeit für dich und dein Herz. Und wenn wir das haben, dann ist die tiefste Heimatfrage gelöst. Und die spielt sich hier für mich persönlich auch ab. Und wer sich das ehrlich auf sich wirken lässt und nicht verdrängt, der merkt, und es ist gut, wenn man das merkt, Gemütlichkeit ist noch nicht Friede. Kirchkaffee ist noch nicht das Lebenswasser. Nette Gemeinschaft und freundliche Menschen sind noch nicht Teilhaber an der göttlichen Hausgemeinschaft. Ist alles gut. Aber erst wenn wir in unserem Innern das erleben, nämlich dass der Heilige Geist in unserem Geist kommt und unser Herz mit einem überzeitlichen Zuhause auch wirklich verbindet, dann bin ich zu Hause. Paulus drückt es aus in dem schlichten Satz: Unsere Heimat ist im Himmel. Das ist der Sinn von Pilgern. Achtet darauf, ihr habt keine Heimat hier, wir sind Pilger. Unser Leben ist eigentlich eine permanente Pilgerschaft. Wenn wir Pilger machen, wir das nur noch mal uns bewusst. Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Christus, den Retter und so weiter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird, so sagt er es dann. Denn es gibt immer die Gefahr, dass wir sozusagen im vorläufigen Stecken bleiben, in zeitlichen Heimatgefühlen von Familie, Freunden und sogar manchmal Gemeinde. Und ich möchte schließen, ich glaube, das ist sogar ein Poesiealbumsatz. Zu Hause ist da, wo dein Herz wohnt. Ne? Steht das vielleicht in irgendeinem Poesiealbum von Ihnen drin? Aber das hat ja eine Wahrheit. Ne? Zu Hause ist, wo dein Herz wohnt. Und ich möchte abschließen mit der Frage, wo wohnt dein Herz? Wo wohnt dein Herz? Also ist es wirklich innerlich, dass ich sage, Herr, es soll bei dir wohnen. Und ich mache das immer praktisch in der Weise so, dass ich zumindest mal einen Geschmack von dieser ewigen Heimat bekomme. Wollen das auch gleich hier so machen. Was heißt gleich machen? Könnt ihr innerlich mitmachen. Also das kann man ja nur im Gebet machen. Und dann danke ich für alles, was ich habe. Menschen, Gesundheit, nette Menschen, Dach über den Kopf und weiß was ich was. Für all das danke ich. Und dann gehe ich aber innerlich bewusst einen Schritt weiter, sozusagen, wenn ich das noch ein bisschen so zur Seite dringe oder ich gehe da durch und sage, aber jetzt, Herr, komme ich zu dir. In deine Hände befehle ich meinen Geist, dein Geist erfülle meinen Geist. Jetzt nicht, damit ich sterbe, sondern damit ich jetzt einen Geschmack von Ewigkeit bekomme. Lass mich entdecken, was Paulus entdeckt hat, meine Heimat ist bei dir. Und wenn das gelingt, dann merkt man, ah, das ist gut. Und dann kriegt man sogar ein Gefühl dafür, dass man sagen könnte, Herr, bitte lass das so in mir sein, wenn ich sterbe, wenn andere sterben. Lass diese Heimat mich nie verlieren. Halte du mich darin. Zu Hause. Endlich zu Hause. Man kann das jetzt schmecken und irgendwann mal später, wenn wir es in der Tiefe merken. Ich bitte mal, dass die Band schon nach vorne kommt. Ihr dürft jetzt singen und wir dürfen mitsingen. Und ich stelle das schon mal hier weg. Noch nicht anfangen, bitte. Wir werden gleich das bekannte Lied singen. Also einige kennen das schon. Ewigkeit, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und ich lade euch ein, entweder dieses Lied innerlich wirklich mitzusingen, auch äußerlich mitzusingen oder auch einfach nur zuzuhören und innerlich im Geist dahin zu gehen. Und ich möchte das einleiten mit einem Gebet. So danken wir dir, dass wir leben. Und wir danken dir für unser irdisches Leben, für unseren Leib, für die Menschen, die wir haben, für den Ort, an dem wir leben dürfen. Unser Zuhause, auch jetzt sind wir hier in einer Kirche. Wir danken dir auch für diese Kirche. Wir danken dir für die Menschen, die uns begleiten. Auch jetzt für die Gemeinschaft hier an diesem Ort. So manchen Trost haben wir empfangen durch andere. Und dann wollen wir noch weitergehen bis hin zu dir, Herr. Und dir unseren Geist, unser Herz geben und dich bitten, erfülle es mit deiner Gegenwart. Denn wenn alles einmal innerweltlich vergeht, du bleibst. Und jetzt kannst du schon unser Zuhause sein. Lasst uns das singen.